So, schönen guten Morgen. Wundert euch nicht, ich habe nächste Woche Urlaub und ich will mich auf keinen Fall anstecken. Will nicht, dass mein Urlaub in die Hose fällt, deswegen, nein, Quatsch. Habt ein bisschen Geduld. Man sagt ja zu den Kindern auch immer, wenn Weihnachten ist, du musst geduldig sein. Und deswegen alle, die jetzt Interesse haben, sagen, wieso, weshalb, warum, haltet es einfach aus, die Spannung. Kindern bringt man es ja auch bei und mancher Erwachsene muss auch wieder Geduld lernen, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Wir haben eine PowerPoint-Präsentation und die funktioniert am besten, wenn man diesen kleinen Stab in der Hand hält. Ihr habt alle eure Bibeln dabei, in Papierform oder digitaler Form hoffentlich, die brauchen wir nämlich heute. Wir sind in der Predigtreihe Reich beschenkt und heute geht es um ein Thema, wie Jasmin schon angekündigt hat, um diesen Gedanken, um anders zu leben. Jeder Christ, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, also jeder Mensch, der Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, ist reich beschenkt, sagt uns der Epheserbrief. Und wir haben im Epheserbrief gelernt, es gibt Segnungen des Vaters, es gibt Segnungen des Sohnes, es gibt Segnungen des Heiligen Geistes. Da habe ich damals diese Kiste aufgebaut, auserwählt, durch ihn, erlöst durch ihn. Wir haben ein Wissen um all diese Dinge, die Christus uns offenbart hat. Wir sind Kinder geworden, wir wurden begnadigt. Da ist Vergebung in Jesus Christus. Wir haben von Per gehört über unsere Herrschaftsstellung, die wir in Jesus Christus haben. Die Position, die er gegeben hat. Und Paulus ist einer, der in seinen Briefen oft Gebete spricht und gleichzeitig dadurch theologisches Wissen weitergibt, aber auch sein Herz so offenbart. Und es ist ihm so wichtig, dass die Augen der Menschen, die das Wort hören, geöffnet werden. Und es ist auch für uns immer wieder so wichtig, dass unsere Herzensaugen, die oft verschlossen sind für diesen Reichtum, dass sie geöffnet werden. Wir haben davon gehört, dass diese Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, auch in uns lebt. Und wir sind nicht mehr aussichtslos, sondern wir haben das aussichtslos bekommen. Wir haben ein Los von Jesus Christus bekommen. Wir haben eine Gabe bekommen, die uns Aussicht und Perspektive gibt. Und dieser ganze Reichtum ist aber in erster Linie, und das erfahren wir auch über den Epheserbrief, nicht für uns erstmal gedacht, so ein Individualreichtum, ich und mein Heiland bis in alle Ewigkeit, sondern es wird unglaublich viel über die Gemeinde gesagt. Dieser ganze Reichtum ist der Gemeinde anvertraut. Und durch sie, heißt es im Epheserbrief, sollen den Mächten und den Gewalten der ganzen Welt Gottes Weisheit soll durch die Gemeinde in die Welt transportiert werden. Die Gemeinde repräsentiert hier Jesus Christus. Und das tut sie am besten in dem Wissen, wie reich sie von ihm beschenkt ist. Und auch durch sie, durch die Gemeinde, will Jesus Christus, unser Herr, all diese Segnungen zu jedem einzelnen Körperteil bringen. Denn der Körper Christi, er ist die Gemeinde. Dieses Bild von dem Körper wird immer wieder aufgegriffen. Und in der Gemeinde wohnt auch Christus mit seiner ganzen Fülle. Paulus legt in den ersten drei Kapiteln eine theologische Grundlage und kommt dann ab dem vierten Kapitel zur Umsetzung. Dann geht es wirklich ans Eingemachte. Da heißt es dann, wandelt würdig der Berufung, die ihr habt. Also lebt euren Reichtum aus, dem ihr in Christus habt. Wir haben gehört, wir sind zu einer Einheit geworden. Eine neue, erlöste, eine vereinte Menschheit in Christus. Da ist Sprache von einem Leib, von einem Geist, von einem Herrn, von einem Glauben, von einer Taufe, von einem Gott. Wozu? Das haben wir auch gehört. Nicht einfach nur so, damit wir uns gut fühlen. Nein, damit die Welt glaubt und Gott unter uns, unter der Gemeinde wirkt. Die Einheit, die Christus gegeben hat, haben wir gehört. Wir sollen sie erhalten. Wir können sie nicht selber produzieren, aber wir können sie erhalten, indem wir immer wieder unseren Stolz ablegen. Und für mich ist das immer wieder auch eine Art von Stolz ablegen, sowas hier anzuziehen, um Menschen was Visuelles vor Augen zu malen. Wir sollen einander höher achten, einander wertschätzen. Davon haben wir gehört vor zwei Wochen von Per. Und letzte Woche hat uns Denise davon erzählt, dass wir durch Christus beschenkt sind mit Gaben, mit Talenten, mit Fähigkeiten zum Dienst am anderen, damit sein Leib wiederum aufgebaut wird, damit die Gemeinde gestärkt wird, damit wir alle Christus immer ähnlicher werden. Und der Schlüssel dazu, das haben wir auch gehört, ist, sich selbst für die anderen hingeben. Meine Wünsche, meine Ziele, meine Träume, meine theologischen Erkenntnisse und Richtigkeiten hinten anstellen, um anderen durch meine Gaben und Talente zu dienen. Der letzte Satz, den wir letzte Woche gehört haben, Kapitel 4, Vers 16, so wächst mit dieser Einstellung, mit dieser Haltung des Bewusstseins, mit dem würdig Wandeln, mit dem anderen Dienen, so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Und jetzt geht's weiter, schlagt eure Bibeln auf, Kapitel 4, Vers 17, starten wir los. Wer keine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen, Elberfelder Übersetzung. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Reich beschenkt, um anders zu leben. Wir sollen nicht mehr so wandeln, das heißt einen Lebensstil führen wie die Nationen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen, wie alle anderen, die von Gott nichts wissen, sondern wir sollen würdig der Berufung wandeln. Hier heißt es von Nichtigkeit des Sinnes. Das bedeutet, sie haben keinen Inhalt in ihrem Leben. Natürlich haben sie einen Inhalt. Ich will das tun und das tun, eigene Ziele. Aber schlussendlich der Gedanke, woher komme ich und wohin gehe ich? Warum bin ich auf dieser Welt? Diese Perspektivlosigkeit, die so oft zu sehen und zu hören ist, das meint es, dieses Nichtigkeit des Sinnes. Wir haben gehört über die letzten Wochen und Monate, wir haben Perspektive. Wir wissen, da ist eine Berufung. Wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Da ist so viel an Sinnhaftigkeit durch das Wort Gottes, durch Jesus in unser Leben hineingekommen. Verfinstert am Verstand heißt es hier. Das ist der Grund, warum sie in Nichtigkeit leben. Der Verstand ist verfinstert. Stell dir vor, wie eine Decke, die manchmal drauf ist. Wie so ein Nebel, der um Menschen ist. Ohne Jesus Christus, ohne die Erlösung, am Kreuz ist jeder Verstand verfinstert. Er kann noch der genialste Mathematiker sein. Er kann noch der beste, tollste Professor sein. Der Verstand ist verfinstert. Jesus ist das Licht der Welt und er erhellt die Menschen. Sie sind entfremdet dem Leben aus Gott, heißt es hier. Auch das ist eine logische Folge des Sündenfalls. Der Mensch ist entfremdet von Gott. Warum? Weil er unwissend ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, die Gemeinde Jesu, dem Auftrag nachkommen, den Jesus uns gegeben hat, dass wir den Menschen von Jesus erzählen, damit sie wissen, damit sie glauben können. Er zieht so eine logische Schlussfolgerung. Wegen der Verstockung ihres Herzens, durch den verfinsterten Verstand, durch dem Entfremdetsein von Gott, wird das Herz gegenüber Gott hart. Da ist eine Schöpfung, die von morgens bis abends predigt von einem genialen Schöpfer. Die predigt von morgens bis abends. Jedes Blütenblatt predigt, da muss ein Schöpfer hinterstecken. Und Menschen sind so hart und sagen, das ist alles Zufall. Das ist Verstocktheit des Herzens. Das ist entfremdet dem Leben aus Gott. Das kann man doch gar nicht leugnen, dass da ein genialer Schöpfer hintersteckt. Eigentlich könnte jeder Mensch allein durch die Schöpfung Gott erkennen. Doch so viele sind hart und verstockt und glauben lieber an den Zufall als einen genialen Schöpfer. Sie sind abgestumpft. Aus der Verdunklung, der Unwissenheit, der Verhärtung geht der gottlose, der sündige Wandel hervor. Aus einer vergifteten Wurzel, wenn du einen Baum einpflanzt und da unten drunter ist Gift, die Wurzel ist giftig. Da wird niemals ein guter Baum draus werden, sondern die Blüten werden vergiftet und danach werden die Früchte auch vergiftet sein. Daraus entsteht Ausschweifung, Unreinheit, weil man verstockt ist, weil man hart ist, weil man Gott nicht mehr als Schöpfer anerkennt. Weiter geht's, Vers 20. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Was meint es mit ihr aber? Es steht wieder für die Gemeinde. Ihr aber, die Gemeinde, errichtet sich an den Leib Jesu, der aus vielen Individuen besteht. Wir haben Jesus nicht so kennengelernt. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, auch gerade nach dieser Corona-Zeit wurde es mir wieder so wichtig, dieses Miteinander, weg von diesem Individualchristentum, dieses Bewusstsein für den Leib Jesu zu haben. Wir haben Jesus nicht so kennengelernt. Wir haben Christus kennengelernt als denjenigen, der uns aus seinem Reichtum reich beschenkt hat. Wir haben Christus als den kennengelernt, der ein Leben voller Sinn und voller Ziel lebte. Ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Das ist eine klare Perspektive für ein Leben. Er war völlig erleuchtet am Verstand. Er bezeichnet sich selber als das Licht. Er lebte völlig aus der Verbindung mit Gott, heißt es in Johannes 15, 9. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er macht nur das, was er den Vater tun sieht. So haben wir Jesus kennengelernt. Das ist unser Beispiel, das ist unser Muster. Er lebt in perfekter Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Kein verhärtetes Herz, sondern ein bereitwilliges, sich selbst hingebendes Herz. Und die Gemeinde hat die Aufgabe, Jesus Christus zu repräsentieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir quasi uns immer wieder an ihm orientieren. Ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt von ihm gehört. Ihr seid von ihm gelehrt worden. Dadurch, dass wir uns das Leben von Jesus anschauen. In den nächsten Wochen werden wir die Bergpredigt anschauen und werden uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was hat Jesus gelehrt. Dadurch werden wir immer mehr seinem Beispiel nachfolgen können. Er ist unser Muster. Er ist unser Vorbild. Wir haben von ihm gehört und wurden von ihm gelehrt. Wir haben gehört und daraus entstand Glaube. Der Glaube kommt aus der Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das Wort der Wahrheit wurde uns erzählt. Bei mir wurde es in Wort erzählt von meinen Eltern, aber auch in Tat. Sie haben es vorgelebt. Wir haben es aufgenommen und wir haben angefangen zu glauben. Und was genau haben wir denn gehört? Worin wurden wir gelehrt? Da geht's weiter. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Wir haben den alten Menschen ausgezogen. Wir haben ihn niedergelegt, den alten Menschen, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde gerichtet hat. Und jeder, der schon ein bisschen länger in der Welt war und es einfach mal ausprobiert hat, Alex hat ja schon mal so ein bisschen sein Zeugnis erzählt und er hat erzählt, wie kaputt er war. Er hat einfach nur seinen Begierden gefolgt. Er sagte, nee, das Leben hat eh keinen Sinn, also muss man kompletten Hedonismus leben. Die komplette Sinnerfüllung findet man nur dadurch, dass man komplette Lusterfüllung findet. Und er kam irgendwann zu dem Punkt, dass er gesagt hat, nee, das ist es auch nicht der Weg. Das ist der alte Mensch. Er richtet sich selber zugrunde. Und Paulus hat gesagt, ihr seid in Jesus gelehrt worden, dass ihr den alten Menschen, den alten Lebenswandel, ihr habt den ausgezogen, ihr habt ihn abgelegt. Da, wo du Jesus dein Leben anvertraut hast, da hast du auch den alten Menschen abgelegt. Du hast ihn niedergelegt. Du hast ihn komplett losgelassen. Das ist deine neue Identität, ein neuer Mensch zu sein. Und das haben wir auch schon gehört vor ein paar Wochen, dass wir neue Menschen durch Jesus Christus geworden sind. Der Geist, der innere Mensch, ja, der wurde komplett erneuert. Es gibt keinen alten Menschen mehr, sondern dieser neue Mensch, er hat die komplette Verbindung zu Gott. Wir sind natürlich noch in unserem Leib und wir haben eine Seele mit einem Willen, mit einem Verstand, mit Gefühlen. Was ist Paulus wichtig? Paulus ist in Ephesern wichtig, für uns wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, wir haben den alten Menschen abgelegt. Geistlich gesehen ist da etwas geschehen in uns. Was will er noch weiter sagen? Dagegen, das kommt noch, Michael, keine Angst. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist das Evangelium. Jesus kam nicht, um eine fromme Regelwerk aufzubauen und sagen, wie kannst du möglichst guter Mensch werden, um böse Menschen gut zu machen. Nein, er kam, um das, was zerstört worden ist, die Gottesebenbildlichkeit, wieder herzustellen. Der alte Mensch, der unerrettete Zustand vor der Bekehrung, ist abgelegt. In Römer 6, Vers 6 heißt das, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt sogar. Es wurde mit gekreuzigt. Es ist nicht mehr Teil unseres Lebens. Das ist Teil unseres Lebens. Das ist unsere Identität in Jesus Christus. Das ist so, wie Gott uns sieht. Der neue Mensch ist angezogen. Das ist Vergangenheitsform hier im Griechischen. Unser Geist ist wiedergeboren worden in Vollkommenheit. In Vollkommenheit. aber wir können nach wie vor sündigen. Deswegen habe ich die Kappe auch noch auf. Wir können nach wie vor immer noch fleischlich sein, alte Denkmuster haben, obwohl wir innerlich gesehen komplett neu sind. Die Seele bedarf einer Transformation durch die Erneuerung des Denkens. Und was hilft? Paulus ist sich immer wieder so klar, Leute, ihr müsst euch vor Augen malen, der alte Mensch ist tot, er ist ans Kreuz genagelt. Malt euch das immer wieder vor Augen, malt euch das immer wieder vor Augen. Das ist die Wahrheit. Lebt aus der Wahrheit, die Christus euch gegeben hat. Das hier ist deine Wahrheit. Du wurdest von Gott heilig gesprochen. Du wurdest von Gott gerecht gesprochen. So sieht mich Gott. Nein, so sehe ich mich nicht immer. Aber Gott sieht mich so. Deswegen ist diese kontinuierliche Erneuerung des Denkens so wichtig. Römer 12, Vers 2 heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wem und was setze ich mich tagtäglich aus? Was beeinflusst mein Denken? Je mehr ich von irgendeiner Sache konsumiere, desto mehr wird es mich beeinflussen. Ich habe eine ganze Zeit lang immer B5 aktuell gehört, monatelang. Ich wurde depressiv, weil Nachrichten leben davon, dass immer nur Negativschlagzeilen kommen. Manch einer packt das gut, aber ich habe es nicht gepackt. Ich habe es ausgeschaltet und was anderes angehört. Jetzt nicht pauschal gegen Nachrichten, aber das macht was mit uns, wenn das Haupt quasi Futter ist, was wir unserer Seele zufließen lassen. Das macht was mit unserem Denken. Römer 12, 2. Sondern, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Verwandelt werden, Metamorphose, anders werden durch anderes Denken. Bewusst dem Wort Gottes aussetzen. Wozu? Damit ihr prüfen mögt, was das der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Immer wieder prüfen, hey, das, was ich mir jetzt anschaue, ist das gut für mich? Das Buch, was ich lese, die Freundschaft, die ich pflege, die Website, auf die ich jetzt gerade gehe, der Post, den ich mir jetzt gerade reinziehe, die Menge der Dinge, die ich gerade tue, vielleicht ist das gar nicht so schädlich an sich, aber die Menge macht manchmal auch das Negative aus. Der Wille Gottes ist es nicht, dass wir Regeln lernen, sondern neue Überzeugungen bekommen. Denn wovon ich überzeugt bin, das werde ich irgendwann auch ausleben. Obwohl ich ein neuer Mensch bin, aber wovon ich überzeugt bin hier oben, das wirkt sich in meinen tagtäglichen Handlungen aus. Es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit über uns selber kennen, dass man über sich selber sagen kann, ich bin wertvoll, ein selbstbewusstes Denken zu bekommen. Aber auch zu sagen, ich bin unvollkommen, also auch ein demütiges Denken zu bekommen, zu sagen, hey, ich bin nicht das Maß aller Dinge. Das so anzunehmen, aber auch sagen zu können, Menschen sind wertvoll, ein beziehungsorientiertes Denken zu bekommen, Stück für Stück diese alten Denkmuster auch dann abzulegen und sich nicht mehr von ihnen gefangen zu lassen, nicht mehr in ihnen unterwegs zu sein. Und ich möchte eine kleine Übung mit euch machen, dass wir einfach mal zusammen die Wahrheiten des Wortes Gottes über unserem Leben aussprechen. Das sind drei Sätze. Du darfst gerne im Livestream auch mitsprechen, was ich da hingeschrieben habe. Ich bin reich beschenkt mit einem neuen Leben. Lass uns das nochmal neu wiederholen, von vorne. Ich bin reich beschenkt mit einem neuen Leben. Ich habe den alten Menschen ausgezogen. Ich habe den neuen Menschen angezogen. Ich möchte dich ermutigen, sprich das mal die Woche über morgens aus, über deinem Leben. Das ist nämlich die Wahrheit, die geistliche Wahrheit. Wir sind nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sind reich beschenkt, um anders zu leben. Und das andere Leben, das kommt aus einem erneuerten, aus einem neuen Denken heraus. Den neuen Menschen, den wir durch unsere Errettung angezogen haben, tagtäglich auszuleben, es steht auch ganz eng mit dem, was jetzt kommt. Es steht nämlich ganz eng mit unserer Einheit und den Beziehungen, die wir leben. Deshalb, sagt Paulus weiter, das möchte ich euch nicht vorenthalten, das kommt davor. Uwe Schäfer schreibt das auch wunderbar in seinem Kommentar. Gott will unseren Charakter verändert sehen, um uns das Paradies der Beziehungsfähigkeit zu schenken. Gott will unseren Charakter verändert sehen, um uns das Paradies der Beziehungsfähigkeit zu schenken. Es wird nicht automatisch alle Beziehungen funktionieren, sobald ich Christ bin. Ja, es ist Wahrheit, dass ich ein neuer Mensch bin, dass mein Geist erneuert worden ist. Aber es ist auch Wahrheit, dass ich mit meiner alten Gesinnung unterwegs sein kann, in meiner Ehe, in meinen Beziehungen. Deshalb legt die Lüge ab. Legt die Lüge ab, heißt es weiter. Und redet Wahrheit. Wir tauschen die Dinge sozusagen bewusst gegeneinander aus. Die Lüge ablegen, das alte Wesen ablegen, die Wahrheit reden. Wir haben einen erneuerten Menschen. Wir sind erneuerte Menschen. Und das passt zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Lüge ablegen, Wahrheit reden, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Was ist die Grundlage jeder Beziehung? Vertrauen. Unwahrheit zerstört Vertrauen und somit auch Beziehung. Und die Begründung ist hier auch, denn wir sind untereinander Glieder. Wir sind untereinander ein Leib. Wer schadet sich schon gerne selber? Wer stellt sich schon gerne selber ein Bein, während er gerade läuft? Wer schneidet sich schon gerade gerne selber? Uwe Schäfer sagt, es wird unter Christen wenig gelogen, aber leider auch zu selten die Wahrheit gesagt. Da wir untereinander Glieder sind, sind wir auf gegenseitige Impulse, / Korrektur angewiesen. Wenn meine Nase verstopft ist und ich habe ein Gasleck zu Hause bei meinem Gasherd und die ganze Wohnung fliegt auseinander, das schadet nicht nur der Nase, sondern dem ganzen Körper. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt politisch korrekt reden miteinander, sondern ehrliche, liebevolle Rückmeldungen. Lothar Kraus sagt, Kritik ist kostenlose Beratung. Kritik ist kostenlose Beratung. Geh mal zu einem Berater, der nimmt ganz viel Geld von dir. Und wir ärgern uns, wenn wir kritisiert werden. Ich ärgere mich, wenn ich kritisiert werde. Natürlich, das ist der alte Mensch, der will nicht kritisiert werden. Der will seinen Stolz bewahren. Aber der neue Mensch, der in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist, der will sich korrigieren lassen. Sprüche 27, 5 und 6. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Oh, ich könnte den ja verletzen. Ja, natürlich könnte das geschehen. Aber du könntest demjenigen auch die Wahrheit sagen und er könnte davor bewahrt werden, eine Klippe runterzufallen. Oder was auch immer. Oder irgendeine Dummheit zu begehen. Ein Freund meint es gut, heißt es weiter, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Alles gut, alles toll, alles gut, alles gut. Oh Mann, wenn er doch endlich was anderes machen würde, hinter dem Rücken von jemand anderem. Nein, bitte nicht, geh zu dem hin, womit du ein Problem hast, wo du eine Not siehst, wo du denkst, hey, da ist eine Gefahr im Verzug. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, den Zorn, den wir alle haben, den wir alle kennen, den wir niemals ganz ausradieren werden, den beherrschen zu lernen, ist Aufgabe des erneuerten Denkens. Wir werden es niemals verhindern, dass Menschen uns verletzen, dass wir verletzt werden, dass wir enttäuschen und enttäuscht werden. Trotz aller Mühe, die wir uns geben und trotz aller Christlichkeit, die wir uns auf die Fahne schreiben wollen. Wir sind und bleiben Menschen und unsere Gesinnung wird, bis Jesus Christus wiederkommt, auch immer wieder herausgefordert sein, abgelegt werden zu müssen. Immer wieder und immer wieder. Die Frage ist, wenn ich verletzt worden bin, wenn ich enttäuscht worden bin, wie gehe ich damit um? Du bist verantwortlich für die Art und Weise, wie du mit deinen Enttäuschungen und Verletzungen und mit deinem Zorn, der daraus entsteht, umgehst. Gehst du den Weg der Heilung und Vergebung oder den Weg der Bitterkeit, des Hasses? Upsala. Ja, irgendwann hat es auch mal ein Ende, gell? Aber das Weiße steht für neu, okay? Das Rote für das Alte. Oder gehst du den Weg des Zorns, der Bitterkeit? Und dann gehst du zu jemand anderem hin und dann redest du schlecht über ihn. Und du sagst, nein, das passt nicht zu mir. Das passt nicht zu meinem Wesen. Das passt nicht zu dem, wie Jesus mich gemacht hat. Das will ich ablegen. Jakobus 1, Vers 20. Denn des Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das ist so herausfordernd, dieses Thema. Geh richtig mit deinem Zorn um. Lass Dampf ab. Ja, bitteschön. Geh raus in den Wald und schrei dir die Seele aus dem Leib. Und segne den, der dich enttäuscht hat und verletzt hat. Auch wenn du dich gerade nicht danach fühlst, sondern ihm lieber den Hals umdrehen würdest. Tu es trotzdem. Ruf's laut heraus in einem Wald oder bei einem Seelsorger. Ich wurde verletzt. Ich wurde enttäuscht. Ich fühle mich irgendwie misshandelt oder missbraucht oder was auch immer. Schrei das raus. Das ist so wichtig. Das nicht in dir köcheln zu lassen, aber an der richtigen Stelle. Und dann fang an zu segnen. Versuch nicht fromm zu verdrängen. Davon sind die Kirchen leider echt voll. Versuch nicht fromm zu verdrängen. Nein, ich darf nicht böse denken über den, aber eigentlich würde ich schon gerne. Ja. Zorn ist in erster Linie keine Sünde, sondern der Umgang mit Zorn wird so schnell zur Sünde. Jesus kannte Zorn. Vergib dem anderen, wie Gott dir vergeben hat. Bedenke immer wieder, was er für dich getan hat. Entscheide dich für Vergebung. Es ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Ganz praktisch, segne den anderen. Das hilft am meisten. Sprech Segen aus über den anderen. Und schieb es nicht auf, sondern lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Also setz dir ein Zeitlimit. Wo du die Dinge klärst, wo du das irgendwo rausbringst, verdränge es bitte nicht. Geb dem Teufel keinen Raum. Wenn wir den Wert der Wahrheit nicht erkennen und den Umgang mit Verletzungen nicht kultivieren, gewinnt der Feind Raum und zerstört Beziehungen. Es ist wie eine Türe, die ich auflasse für die negative Macht des Feindes in meinem Leben. Und ich muss mich nicht wundern, wenn diese alte Gesinnung zu alten Verhaltensmustern führt. Ich muss mich nicht wundern. Und ihr Lieben, ich kenne das doch auch. Ich bin doch nicht besser, nur weil ich Pastor bin. Wäre schön. Das wäre cool. Wer stiehlt, stehle eben nicht mehr, sondern, neu gemacht, mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen. Handwerken. Ne? Ich will Werbung machen für Handwerken. Ja. Wir brauchen Handwerker, gute Handwerker, schlaue Handwerker. Mühe, das ist ganz klare Anweisung von Paulus und alle Handwerker werden. Nein, mach Spaß. Wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Was ist die Motivation eines Diebes? Leben, um zu nehmen. Andere sind egal. Das ist die Motivation des Diebes. Viele mögen niemals gestohlen haben, aus Angst vor den Konsequenzen. Aber die Motivation bleibt doch die gleiche. Und das sehen wir am Beispiel vom barmherzigen Samariter. Da wird jemand niedergeschlagen von einem Räuber. Was ist das Motiv des Räubers? Was deines wird mein, wenn ich es bekommen kann. Du bist egal. Und dieser arme, kaputtgeschlagene Mann liegt am Wegrand und es kommen fromme Leute vorbei. Ein Levit und ein Priester. Und sie sehen ihn und denken, nein. Was mein ist, bleibt mein, wenn ich es festhalten kann. Du bist egal. Der ist nicht weniger Dieb. Die Philosophie des Samariters ist, was mein ist, ist dein, wenn du es brauchst. Samariter sieht die Not, geht hin, hilft, verbindet, bringt in eine Herberge, hilft dem ausgeraubten, niedergeschlagenen Mann. Was mein ist, wird dein, wenn du es brauchst. Du bist wertvoll. Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Als reich beschenkte Kinder Gottes bleiben wir nicht passiv, sondern wir werden aktiv. Nicht nur die Lüge ablegen, sondern aktiv die Wahrheit reden. Nicht nur aufhören, auf Kosten der anderen zu leben, sondern zum Nutzen der anderen zu hoppala, was steht da? Zum Nutzen der anderen zu existieren. Wir legen das Alte ab, Stück für Stück. Wir legen jetzt den Wut ab und suchen den Frieden. Wir legen das Stehlen ab und wir suchen die Großzügigkeit. Wir schauen danach, wie können wir anderen helfen. Wir legen das schlechte Reden ab und ermutigen. Das kommt jetzt im nächsten Vers. Nicht nur aufhören, schlecht zu reden, sondern andere erbauen durch das, was wir sagen. Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gibt. Kein faules Wort. Das ist die alte Gesinnung, das negative Reden. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Menschen Gnade gibt. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Jesus, mach mich zu einem weisen Menschen. Wenn du von deinem Persönlichkeitstyp initiativ bist, dann redest du so oft, bevor du gedacht hast. Und es ist so gefährlich. So gefährlich. Man sagt so schnell irgendwas und denkt, das hätte ich mir noch verkneifen können. Da sind die Gewissenhaften so manches Mal besser dran. Wobei die aktiv dazu ermutigt werden müssen, auch mal das Positive auszusprechen. Man muss es nochmal drehen und wenden. Habe ich es jetzt richtig formuliert und richtig gesagt? Wichtiger als alle Kommunikationsregeln ist schlussendlich das Motiv, oder? Wir wollen doch erbauen. Wir wollen doch ermutigen. Wir wollen doch wohltun. Wir wollen doch trösten. Nur eins heißt es hier, das Gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Hier geht es auch wieder um die Erbauung des Leibes. Aber ihr Lieben, welches Wort gibt den Menschen am meisten Gnade? Welches Wort lässt sie der Gnade Gottes begegnen? Es ist das Wort vom Kreuz. Es ist das Evangelium. Und dieses Wort sollte immer auf unseren Lippen sein. Wir sollten fähig sein, unseren Kindern, unseren Schulkameraden, unseren Freunden, unseren Nachbarn, Verwandten, Eltern, Chefs, Kollegen, immer dieses Wort erklären zu können, ihnen von der Gnade Gottes weitersagen zu können. Lasst uns auch da unsere Gesinnung ändern, uns darauf trainieren, immer ein Wort der Gnade für den Menschen zu haben, dass wir sie ermutigen und stärken können. Du bist reich beschenkt, um anders zu leben. Du hast den alten Menschen ausgezogen, den neuen Menschen hast du angezogen. Lass dich durch die Kraft Gottes in dir. In dir wohnt die Kraft Gottes, der Heilige Geist wohnt in dir. Lass dich durch ihn tagtäglich verändern. Tagtäglich. Deswegen ist es so elementar wichtig, das Wort Gottes zu lesen, weil das erneuert unser Denken. Deswegen ist es so wichtig, mit Gott in Kontakt zu sein, im Gebet, weil das erneuert unser Denken. Deswegen ist es so wichtig, in Gemeinschaft mit Geschwistern zu sein, die ein erneuertes Denken leben wollen, die es auch nicht immer hinkriegen, nein, aber die es wenigstens wollen. Das erneuert unser Denken. Das lässt uns diesen neuen Menschen ausleben, tagtäglich. Diese neue Gesinnung, die du tagtäglich eintrainieren musst. Sie wird dir Kraft geben in deinem Alltag, anders zu leben, die Wahrheit zu reden, Zorn und Wut abzulegen oder richtig damit umzugehen, zum Nutzen der anderen zu leben, aufbauend zu reden. Ich möchte dich ermutigen zu zwei Dingen. Einmal, lies den Epheserbrief durch. Wenn du sagst, ich habe jetzt schon 5-mal durchgelesen, dann lies ihn ein 6. Mal. Und wenn du sagst, ich habe ihn schon 20-mal gelesen, dann lies ihn 30-mal. Ihr Lieben, da ist so viel Wahrheit drin. Der Epheserbrief ist für reife Christen geschrieben. Und ich habe in den letzten Jahren so oft gehört, wir brauchen Schwarzbrot. Dann lies den Epheserbrief. Wort für Wort und kau die Dinge durch und verdau sie. Das ist Schwarzbrot, ihr Lieben. Aber bete, während du es liest,
um den Geist der Weisheit und Offenbarung und erleuchtete Augen des Herzens, damit du weißt, wie diese ganze schöne Theorie auch auf die Straße kommt, in deine Beziehungen kommt, zum Wohl der Gemeinschaft dient. Das wünsche ich uns als ganzer Gemeinde, als ganzer Kirche von ganzem Herzen, dass wir so leben, so diesem Reichtum, dem wir beschenkt worden sind, dass wir daraus einen anderen Lebensstil pflegen als die Menschen, die Gott nicht kennen. Der Herr segne uns dafür. Amen. Ich möchte mit uns beten gerne. Und ich möchte einfach euch bitten, die Augen zu schließen. Und bevor ich bete, bete du doch einfach ganz kurz, auch gerne am Livestream, und sag: Gott, was möchtest du mir zeigen? Was hast du mir gezeigt? Was möchtest du, was ich jetzt bewahre und vertiefe? Vielleicht war es ein Punkt, vielleicht waren es zwei oder drei Punkte. Jesus, und ich bete für uns alle, die wir hier sind und am Livestream zuschauen, dass du uns die Augen unseres Herzens öffnest. Dass du uns Erkenntnis darüber gibst, wer wir in dir sind. Und dass du uns hilfst, in unserem Alltag anders zu leben. Nicht in Nichtigkeit des Sinnes, sondern weil wir durch dich gelehrt worden sind, dass wir die alten Dinge ablegen, tagtäglich und einander auch dabei helfen, indem wir uns auch mal kritisieren, aber vor allem auch aufbauen und ermutigen und gute Worte einander zusprechen. Jesus, wir sind so bedürftig. Wir sind so bedürftig von dir, aber auch voneinander. Wir brauchen einander. Ich brauche meine Schwestern und Brüder. Sie brauchen mich und wir brauchen dich, Jesus, ja. Fülle uns mit deinem Geist neu, Jesus. Amen.